Loom and Friends, der Podcast. Wir besprechen keine Umstände. Wir sprechen über Lösungen. Die Gründer Andreas Pilz und Arnold Wenger treffen faszinierende Menschen und Businesspartner aus aller Welt. Menschen, die die Welt bewegen und inspirieren. Bei uns werden diese Persönlichkeiten zum exklusiven Interview gebeten. Bist du bereit? Loom and Friends, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge.
Architektur trifft Point Clouds. Wie digitalisieren wir in Zukunft Bauwerke? Ich bin Arnold Wenger und in unserer ersten Episode von Loom and Friends erkunden wir eine Revolution, die sich nur langsam vollzieht. Die Digitalisierung in der Baubranche. Wir tauchen ein in die Welt der neuen Technologien und innovativen Ansätze, die die Art und Weise, wie wir bauen, grundlegend verändern. Vom Building Information Modeling, kurz BIM genannt, bis hin zu 3D-Druck und Robotik erfahren wir, wie diese Technologien nicht nur Effizienz und Genauigkeit verbessern, sondern auch die Nachhaltigkeit und Kreativität im Bauprozess fördern. Begleiten Sie uns auf dieser Reise, während wir die Herausforderungen, Chancen und die Zukunft der digitalen Baubranche erkunden. In dieser Folge haben wir das Vergnügen, Harald Marcon, Architekt und Gründer der Marcon Architecture GmbH aus Linz, als unseren Gast zu haben. Harald ist nicht nur ein renommierter Architekt, sondern auch ein Unternehmer und digitaler Vordenker in der Baubranche. Wir tauchen ein in seine Visionen, erfahren mehr über seine Ansichten zur Digitalisierung im Bauwesen und entdecken, wie er die Grenzen des Möglichen immer wieder neu definiert. Sein letztes Leuchtturmprojekt, die neue Raiffeisen-Arena für den LASK, steht als Meisterwerk moderner Architektur und technologischer Innovation. Freuen Sie sich auf inspirierende Einblicke und faszinierende Gespräche mit einem der führenden Köpfe der Branche. Herzlich willkommen, Harald, und danke, dass du bei unserer ersten Staffel heute Zeit nimmst, mit uns über diese spannenden Themen zu sprechen.
Ja, danke Arnold für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Loom sein darf und dass wir heute hier über die digitale Welt in der Architektur gemeinsam plaudern können.
Harald, du bist ja Architekt, Unternehmer und Visionär. Bitte stell dich mal kurz unseren Hörerinnen gerne mal vor.
Ja, mein Name ist Harald Marcon, ich bin mittlerweile 57 Jahre alt, habe die Marcon Architektur CT GmbH 2001 gegründet. Wir haben sehr ein breites Spektrum an Planungen, die wir machen. Wir haben Industriebau, Gewerbebau, Wohnbau, Sonderbauten. Ich durfte dann auch schon das Museum auf Bakalrin begleiten, gemeinsam das da Coop Himmelblau entwickelt hat. Also alle Dinge, die man so machen kann, haben wir schon gemacht. Und natürlich die Raiffeisen Arena haben wir die Polierplanung gemacht und die Detailplanung. Und das war natürlich ein wunderbares, herausragendes Projekt, wo wir auch sehr viel gelernt haben.
Okay, bevor wir auf die ganzen Themen heute eingehen, würde mich generell interessieren, was bewegt dich, neue Technologien im Bauwesen einzusetzen?
Ja, Bauwesen ist ein sehr komplexes Thema und es geht immer um Vorstellung, um Bilder im Kopf, was will der Kunde, was kann man dem Kunden geben. Und wenn ich mich zurückerinnere, meine Anfangszeiten im Architekturstudium, wo wir nur gesessen sind mit dem Reißbrettel, mit den Duschstiften und mit dem Bleistift und dort versucht haben, über ein einfaches Massenmodell etwas zu vermitteln, hat sich das in den letzten Jahrzehnten ungemein geändert. Also der Kunde erwartet von mir eine Information, die er dreidimensional abrufen kann, die er sich vorstellen kann und dann entscheidet er, wie das weitergeht.
Okay, das heißt, die nächste Frage, was ich da eigentlich habe, ist, wie glaubst du, wie sich die Digitalisierung, wie die voranschreitet eigentlich so die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Also ich bin überzeugt, dass wir, und das ist auch eine Vision, die ich habe, dass wir in 5, 6 Jahren vor einem Hologramm sitzen und dass wenn ich dann mit dir zum Beispiel, Arnold, über ein Projekt reden würde, dass ich am Knopfdruck und das Ding fährt vor dir am Tisch auf. Ich drehe das vor dir dreidimensional, nicht mehr so, wie man es jetzt kennt mit einem BMX-Viewer, sondern das ist wirklich real da. Setzen wir vielleicht nur nicht einmal mehr VR-Brille auf, sondern irgendwas anderes, ein Shade, den tust du vor die Augen wie eine coole Sonnenbrille und du siehst das. Ich glaube, dass das unumgänglich ist, dass das kommen wird.
Das heißt, du glaubst, ich sage was, es gibt ja Beispiele wie die HoloLens, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Wir haben die jetzt schon ein paar Mal im Einsatz gehabt. Das ist natürlich jetzt schon eigentlich ein Hologramm, nur halt mit einer Brille, also so Mixed Reality. Meinst du das so in die Richtung, dass das heißt, du hast jetzt als Architekt, du planst was, der Kunde und du, ihr setzt euch beide dann so eine Brille auf und über kollaborative Sachen präsentierst du das dann? Meinst du das so in die Richtung?
Genau, ich präsentiere das aber nicht nur so, dass das wirklich real, fotoreal dasteht. Also das hat ja dann eher den Effekt, dass das wirklich auch mit Oberflächen belegt ist, dass das dann wirklich wie fertig ausschaut. Und ich kann mit dem Kunden interaktiv sogar an dem Modell arbeiten. Das heißt, wenn der sagt, das hätte ich gern anders und da tust mit dem gemeinsam dann was entwickeln, was ja im Vorfeld nie möglich war. Weil die Technologie des digitalen Zeichnens, das ist dem Kunden ja nicht geläufig. Aber wenn er dann da sitzt und sieht was, dann glaube ich, dass das die Zukunft ist. Und weiterführend dann am Bau, dass nämlich die Mitarbeiter am Bau das Ding auch haben vor Ort. Und dann nachdem auch das Gebäude entwickeln, weil da ist auch noch sehr viel Potenzial vor Ort auf der Baustelle dann aus meiner Sicht möglich.
Okay, zu den Themen kommen wir dann später, was da auf der Baustelle möglich ist. Aber das heißt, glaubst du dann, ich war gestern wieder bei einem Architekten, der hat mir wieder seine Entwürfe gezeigt, was er in so einem 3D-Drucker gebaut hat. Jetzt zeigt er dann den Kunden. Schaut natürlich auch extrem lässig aus, finde ich eine super Idee. Glaubst du, dass das dann auch irgendwann weggeht, dass man wirklich nur mehr digitale Sachen präsentiert hat, weil es einfach in der Kollaboration dann cooler ist oder vielleicht immersiver, besser erlebbar für einen Kunden?
Bin überzeugt, weil das Modell ist statisch. Ja, jetzt habe ich lange nachgedacht über Projekt, habe mir Gedanken gemacht, habe mir Ideen entwickelt und zeichne das einmal auf und dann druck es von mir aus im 3D-Drucker oder mache es nur auf einem Archicad 3D-File, BIMX. Aber das ist meine Idee. Ja, aber das Problem ist ja immer, aus meiner Sicht, habe ich den Kunden so weit verstanden, dass ich genau verstanden habe, was der will. Ja? Und auch wenn man das jetzt interaktiv gemeinsam verändert, glaube ich, dass man schneller zum Ziel kommt und der Kunde auch viel mehr bei mir ist und dass ich den viel mehr an mich binden kann. Ich glaube, ich sehe das ja als Sales-Tool in Wirklichkeit. Ja? Und Architektur ist visuell.
Okay. Ja, das bringt mich eigentlich ein bisschen zu einer Überleitung zu unserem heutigen Hauptthema. Das letzte Leuchtturmprojekt, was wir vorher schon gehört haben, war ja die Raiffeisen Arena für den LASK in Linz. Da sind ja die neuesten Technologien in der 3D-Erfassung zum Einsatz gekommen. Ja. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, wie viele Quadratmeter hat das Stadion insgesamt von der Gebäudefläche, was ist da erfasst worden? Und wie lange hat es dauert zur Digitalisierung oder wie lange hat die dauert damals?
Ja, also wir haben ja knapp 30.000 Quadratmeter Nutzflächen, dann haben wir nur ein riesiges Dach, wir haben dort 7.500 Quadratmeter Fußballspielfläche und die Idee war ja, dass man das digital erfasst, um dementsprechend nachhaltig auch einen Klon, einen 3D-Klon zu haben, den man jederzeit anschauen kann. Und die Erfassung war sehr, sehr schnell, also ich habe das ja mit diesem mobilen Geräten gemacht, wo ihr da durchgegangen seid. Ihr seid in jeden Raum gegangen, hat dauert in Summe, wenn du das zusammenrechnest, so 4-5 Tage. Ja, und das war ja eine relativ unkomplizierte Vorgangsweise. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Technologie dieser Aufnahmegeräte geschuldet und natürlich auch dem Know-how, das man braucht, damit man das halt dementsprechend in dieser schnellen, kurzen Zeit umsetzt.
Das heißt, es ist da um das gegangen, auf der einen Seite die Erfassung, 3D-Erfassung, dass man halt gewisse Punktewolken etc. bekommt. Auf der anderen Seite, es war, glaube ich, ein bisschen ein Zeitthema. Das hat natürlich schnell gehen müssen. Normale statische Laserscanner, 3D-Laserscanner sind ja sehr, sehr gut, aber das dauert natürlich länger. Das heißt, das war dahingehend, das kommt auch zu meiner Frage jetzt, warum hast du den Auftrag gegeben?
Das heißt, das ist ganz klar. Also ich habe mir die Technologie von euch angeschaut und habe gesehen, dass hier natürlich auch, da muss nicht alles weggerammt sein, man kann auch mobil wo durchgehen, wo halt einmal noch eine Baustelle ist und das war noch eine Baustelle. Da brauche ich kein kleines Feld, wo ich dann sage, hey, das muss zusammengerammt sein, da muss ich mir irgendwas aufstellen, da darf ich nichts bewegen. Bei uns war noch relativ viel Action auf der Baustelle und da haben natürlich diese Technologie, die ihr da gehabt habt, perfekt gepasst, um auch diesen Baufortlauf nicht zu stören und das trotzdem zu digitalisieren.
Das heißt, es geht um den Use Case vielleicht auch, dass man vielleicht Baumängel, das ist ein Riesenthema in der Bauwirtschaft, wenn man das sich so anschaut, es passiert ja leider immer wieder was, wir sind alle nur Menschen, jeder macht Fehler, das heißt, es geht ja sicher auch um das, wenn sowas digitalisiert wird, dass dann du auch die Möglichkeit hast, oder der LASK natürlich, gewisse Mängel sich anzuschauen, die halt Baufirmen, Trockenbaufirmen, whatever, alle, die halt auf dieser Baustelle unterwegs waren, danach sowas erfassen? Oder?
Na, prinzipiell geht es ja um eine Dokumentation. So, okay. Jetzt sage ich mal, auch Dinge, die halt korrekt gebaut sind oder wie auch immer, sind ja auch gut, wenn man die erfasst. Warum? Weil ich ja nachträglich dann nachschauen kann, wo ist das Kabel gelaufen, habe ich dann später, kriege ich ja abgehängte Decken, weiß ich nicht mehr, was da drin ist. Natürlich geht es mit, dass man irgendwann einmal ein Problem entsteht und man sagt, hey, jetzt muss ich da nachschauen, wie war denn das? Dass man halt nachträglich einen gewissen Ist-Zustand abrufen kann und sagen, da war das so, okay, das war jetzt in Ordnung oder nicht. Es ist natürlich für alle Richtungen gut. Einmal in Bestand aufnehmen und B natürlich langfristig, wenn sich was verändert, wenn ein Mangel auftritt, dass ich sage, okay, das sehe ich jetzt genau, was das war. Und da kann man nachschauen und kann dann auch die Firma dementsprechend informieren, was dort hat.
Okay. Das heißt, da ist ja beim LASK ist ja da jetzt eine spannende Software zum Einsatz gekommen, von der du jetzt gerade ein bisschen angefangen hast zum Reden. Könnte die Software Zeit, Geld oder was spart die alles? Also wenn du die Software hast, hast du so kurz beschrieben, was kannst du dann mit der machen und wie findest du die spannend, die Software, wie man die einsetzen kann jetzt?
Ja, natürlich ist es spannend, weil ich kann ja vom Schreibtisch aus mit jedem teilen, ich kann mit dem in den Raum gehen, kann dem zeigen, was dort ist, aber 360 Grad Rundumblick, ich kann wo reinzoomen, ich kann was taggen. Das ist natürlich eine enorme Zeitersparnis, weil wenn ich dorthin fahre, das aufmache, das zurückbaue, was ja gar nicht mehr geht teilweise, weil in einem fertigen Zustand hast du einen Raum möbliert und hast vielleicht irgendeine Vorsatzschale, die du nicht mehr wegbauen kannst. Ich sage, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil du zeiteffizient mit vielen Menschen das gleichzeitig teilen kannst und das besprechen kannst. Ich brauche nicht fünfmal hinfahren. Ich muss mir das nicht dreimal erklären. Das sehe ich schon so als Riesenvorteil, dass man es halt sehr übersichtlich und auf einem Platz benannt hat. Und das ist ein virtueller Platz.
Okay, spannend. Das heißt, wir haben ja immer die Themen CO2-Einsparungen, CO2-Neutralität, Taxonomie und alles, was da so gibt. Das heißt, wie es du richtig jetzt sag einmal gesagt hast, hast die Möglichkeit, dass du wirklich mit verschiedensten Professionisten im Endeffekt online oder virtuell halt du dann triffst, gar nicht mehr auf die Baustelle fährst wegen so kleinen Besprechungen. Also das ist sicher ein Riesenthema, was du da sagst, oder?
Also es wird immer klarer, also es ist ja so, du musst immer schneller reagieren. Das ist einmal mein erster Punkt und Zugang. Ja. Wenn halt was auftritt, habe ich nicht Zeit und sage, das schauen wir uns einmal irgendwann an, sondern da gibt es dann relativ kurzfristig ein Meeting, da werden die Leute eingeladen, das betrifft, dann schaust du das an. Du musst nicht auf Baustelle fahren, ja, natürlich spare ich Weg, natürlich spare ich Emissionen, natürlich spare ich alles Mögliche. Das ist ja da gerade der Vorteil und es ist konserviert. Das ist mein Riesenvorteil, weil Pläne selber, ja, speicherst ab, aber wie gesagt, das Bild im Kopf, wo ich dann einen 2D-Plan nehme oder diese Software verwende, wo ich direkt sehe im Raum, wo es ist, das ist der Riesenunterschied. Und ja, ich spare Energie, ich spare CO2 ein, ich habe keine Wege und ich bin selber effizienter. Und das ist es.
Okay, spannend. Was mich noch interessieren würde, ist, beim LASK war es ja so, da ist das jetzt einmal erfasst worden. Findest du es doch interessant, dass man vielleicht sogar mehrere Bauabschnitte machen würde? Also wenn jetzt da was gebaut wird, dass man sagt, es gibt mindestens 4 Aufnahmen, dass man vielleicht, wie soll ich sagen, eine synchrone Baustellendokumentation sogar hätte. Das heißt, ich gehe her und sage, ich digitalisiere das beim Rohbau, wenn dann der Trockenbau gemacht ist, wenn dann die Sachen installiert sind und dann vielleicht die Fertigstellung, dass man einfach einen ganzen Verlauf von einem Bauprojekt hätte. Also ich sage mal, so ein Bauprojekt, wie lange hat das beim LASK jetzt insgesamt gedauert?
Ich glaube, Bauzeit haben wir gehabt 16 Monate, war relativ knackig. Ja, also generell ist es so, je mehr Information du über ein Gebäude sammelst, das gebaut wird, ist gut. Gebäudeleben gibt es eine gewisse Lebensdauer von Gebäude, ja, 30 Jahre, 60 Jahre, 90 Jahre, je nachdem, was du baust. Und sollte ja alles funktionieren. Und ja, sobald der Rohbau steht, ist es intelligent ab dem Rohbau, weil bei der Rohbauerrichtung selber ist das zum Digitalisieren aus meiner Sicht spannend, aber wenn ich Räume habe und wenn ich dann ausbauen tue, also gerade Haustechnik, Elektrotechnik, dann sehe ich es spannend, weil das sind die Dinge, die ich nie wieder sehe. Die werden ja alle verbaut, zugebaut, versteckt. Ich habe ja nie wieder die Möglichkeit, dass ich genau weiß, wo rennt denn jetzt das Kabel im Fußbodenaufbau zum Beispiel oder der Kanal. Ja, das wird langfristig auch fürs Facility Management und B, für irgendwelche Service-Sachen oder wenn ich muss wiederkehrende Prüfungen machen oder so § 82b Überprüfungen gibt es, das sind so auf Bescheid basierende Überprüfungen, die die Firmen oder Nutzer alle einen gewissen Zeitraum machen müssen, ist das perfekt für das.
Okay, jetzt hast du ja schon ein Thema gesprochen, Facility Management, also du siehst, mit der Software hast du verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst ja in dieser Software Assets anlegen etc. oder Mängel. Mhm. Das heißt, du siehst da fürs Facility Management da ein Riesenthema.
Nein, stell dir vor, du hast, reden wir mal über irgendein Gebäude, 10.000 Quadratmeter, du musst es servicieren. Ja, und Facility Management ist ja das, erhalte das Gebäude so gut wie möglich, dass es immer gut funktioniert. Jetzt hast du welche Haustechniker vor Ort, die das Ganze betreuen. Der tut es ja viel leichter, wenn der sagt, hey, im Zimmer 423 haben wir ein Thema, schauen wir nach, wie war das, bevor die abgehängte Decken draufgeschraubt worden ist, wo ist das gegangen, zack, käme ich aus, Brandschutz, dort der fragt dazu, fertig. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass ich mit viel weniger Manpower das ganze Haus ja viel besser servicieren kann, weil ich ja einen digitalen Klon habe. Und der nicht nur eine Wand zeigt, sondern wirklich fotorealistisch diese ganzen Einbauten und für mich vollkommen erkennbar darstellt. Und das ist, glaube ich, langfristig für Unternehmen. Für einen Einfamilienhausmenschen wird es nicht so spannend sein, wie einer, der sagt, ich habe eine Betriebsliegenschaft. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel ein Einkaufscenter. Das sind alles Dinge, da musst du ständig Dokus machen.
Stimmt, ja. Also gebe ich da recht. Also ich glaube auch, dass bei so Einfamilienhäusern, da wäre es wahrscheinlich zu teuer oder und dafür vielleicht auch zu klar. Bei so großen Sachen, wie es du sagst, glaubst du, dass viele große Firmen das auch schon so verstehen, wie du das jetzt schon siehst? Also das wäre ja, das ist ja ein Thema draußen, die Digitalisierung, was ja jeder redet über das ganze Thema, jeder versteht irgendwas anders. Verstehen das schon große Firmen, wenn du mit denen sprichst und sagst, du eigentlich, du brauchst mal eine 3D-Vermessung, es gibt da verschiedene Softwarelösungen und, oder ist das, glaubst du, ein bisschen ein harter Weg, dass das alle so verstehen? Ich finde es sehr spannend, dass das beim LASK umgesetzt worden ist.
Prinzipiell ist, glaube ich, ein harter Weg, weil natürlich das Verständnis dafür nicht so richtig ausgerollt ist. Ja, jetzt kommt es immer darauf an, wie ist eine Firma strukturiert, wie ist ein Unternehmen strukturiert, wie lange hat der seine Betriebsgebäude? Ich meine, bei einem Neubau tue ich mir leichter, weil bei einem Neubau sage ich, schau, die Vorteile sind das, die Zeitersparnis ist das und einen Umweltabdruck, einen Fußabdruck an Grünen kann ich theoretisch auch hinterlassen. Ja. Bei einem Bestandsobjekt, wo ich sage, ich baue was dazu, da wird es immer schwieriger, weil die Menschen natürlich da in eingefahrenen Bahnen leben. Ja, da ist es immer so gewesen, da gehst du hin, schaust du zusammen, machst du das. Ich glaube einfach, wenn sich das Management ändert und wenn Menschen kommen, die verstehen, was Digitalisierung ist und die das mittragen, dann ist es leichter. Man, das kostet Geld, das ist klar, aber wenn ich es umrechne in Arbeitszeit, langfristig in Lebensdauer von Gebäude, ist das verschwindend klein, eigentlich aus meiner Sicht. Ja.
Okay, das passt eigentlich jetzt gut zu meiner nächsten Frage. Building Information Modeling, das haben wir vorher schon ein bisschen gehört. Inwieweit machst du da schon Projekte? War das LASK-Projekt ein BIM-Projekt? Wie siehst du da die Zukunft im Bereich BIM?
Ja, prinzipiell war das Stadionprojekt ein Archicad-Projekt in 3D. Also BIM in dem Sinn haben wir nicht betrieben, weil das war in dem Fall nicht gefragt. Wir haben das alles dreidimensional dargestellt, haben einen Kunden immer eine Vision geben können, wie es ausschaut, haben die Professionisten mit 3D-Daten gefüttert und weitergeben. Ist ein steiniger Weg, weil es natürlich immer sauber zeichnen musst. BIM im Sinne von, wie es gelebt werden will, ist schwierig meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass die Schnittstellen nach wie vor ein Thema sind. Also wenn ich halt als Architekt was plane in BIM, sauber, Revit oder Archicad oder wie auch immer, und die gibt es weiter und der Nächste, der weiter plant, der zwar interaktiv da ist, Open BIM, Close BIM, was immer, ist, glaube ich, trotzdem ein Thema von der Kommunikation. Also mir kommt das so vor, BIM heißt, hey, alles ist easy, alles ist implementiert, Druck am Knopf und das ist da. Das ist BIM aus meiner Sicht nicht. Weil BIM ersetzt auf jeden Fall nicht den Kopf und die Gedanken und das Gehirn, das brauchst du, damit du es auch richtig zeichnest. Ja? Also der Computer selber macht ja das nicht.
Okay. Das heißt, BIM, du hast recht, über BIM wird natürlich viel gequatscht. Es gibt extrem viele Meetings, wo halt alle über die Open- und Close-BIM-Thematiken sehr viel sprechen. Glaubst du nicht, dass über BIM vielleicht die Möglichkeit da wäre, weil es wieder derzeit ganz viel gerät über die ganzen Kreislaufwirtschaftsprojekte, EU-Taxonomie, dass man, wenn du was entwirfst im BIM, gibt es mittlerweile Softwarelösungen, die sich wir schon mal angeschaut haben, wo du wirklich diesen BIM-Plan, was du konzeptioniert hast für dieses Objekt, reinladen kannst und die Software dann automatisiert berechnet, wie nachhaltig ist das gebaut. Das ist jetzt ein Thema, was die nächsten 5 Jahre eigentlich auf alle Großen zukommen wird. Heuer starten, sage ich mal, wirklich die ganzen großen Firmen, die sich mit so einem Thema auseinandersetzen müssen. Und jedes, also ich sage mal, ab 2025 dann kleinere, bis irgendwann einmal bis zu den KMUs, weil einfach das Thema jetzt da ist, die EU gibt es vor, Green Deal und so. Wie siehst du das?
Ich sehe das prinzipiell sehr positiv, weil ich auch der Meinung bin, Klimathema haben wir riesiges, Bauwirtschaft ist sicher ein großer CO2-Emittent, wenn es in der Herstellung von Produkten geht. Ich habe mich auch schon mit nachhaltigen Baustoffen beschäftigt, das ist, wenn du da vertiefst, das ist ein riesiges Feld. Ja, klar, ist interessant, wenn ich halt Unternehmer bin und ich hätte gerne eine Förderung und ich muss nachweisen, dass das alles passt, dass das der einzige Weg sein wird, dass du das auch richtig machst. Weil du kannst ja theoretisch alles in einen Bericht verfassen und schreiben und theoretisch schreiben, was du tust, aber es muss ja einer das bewerten, ob das korrekt ist. Und ich glaube, der, was das bewertet und sagt, ich verstehe das Projekt, weil ich habe eine dreidimensionale Darstellung, ich sehe genau, wenn ich am Knopf drücke, was hat CO2-Emission, das, 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 wo ist die Lieferkette, passt das, und wenn das ganze Projekt rot leicht, weil es halt nicht so ist, dann kann der auch sagen, okay, das geht halt nicht. Wenn natürlich das gut dargestellt ist, ist das für einen Unternehmer wichtig, weil der weiß ja gar nicht, wie er es machen soll. Ich glaube, der braucht die Spezialisten, die ihm da helfen und sagen, schau her, das geht so, das ist dreidimensional geplant, wir geben dir den Weg vor. Du kannst natürlich entscheiden, was nimmst du bei deiner Baustelle, weil du bist ja der Investor. Aber wir sagen dir heute schon, dass das so nicht funktionieren wird, dass du dann diese Kriterien erfüllst. Und das ist mit dem Weg aus meiner Sicht der einfachste, beste und verständlichste Weg.
Okay. Was wir heute gehört haben, ist wirklich das Thema, das haben wir mit einem Banker letztens besprochen, weil es wirklich, wenn Firmen hergängen und das nicht richtig nachhaltig entwickeln, soll es so sein, ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht, ja, dass dann die Bank vielleicht den Kredit gar nicht vergibt oder wenn es noch vergibt, dass halt dann die Zinsen so hoch sind, dass er dann auch wahrscheinlich wieder nicht bauen kann. Also das ist ja eigentlich auch interessant, wenn es wirklich in die Richtung geht, dass sich dann wirklich jeder da mit dem Thema auseinandersetzt.
Ja, die Intention ist ganz klar da, weil die Leute überlegen sich ja, wie kann ich denn jemanden motivieren, dass er was tut. Und meiner Meinung nach motivierst du immer am meisten über Geld. Ja. Wenn der Unternehmer, wenn der gesagt wird, du pass auf, ja, wir haben verkannt, das ist nicht so wirklich Green Building, wie du das machen willst, oder der CO2-Abdruck, Emission ist ein Wahnsinn, aber passt schon. Also ich meine, das wird nicht mehr kommen, weil die EU eindeutig Ziele ausgegeben hat und die musst du erreichen. So wie bringst du Menschen dazu, dass sie was tun? Wenn du kein Kapital mehr kriegst, kannst du nicht investieren. Ich meine, das ist ein bisschen ein schwieriger Kreislauf, weil ohne wirtschaftliche Leistung gibt es kein Wachstum in einem Staat oder was. Ich glaube einfach, dass es ein Mittelding werden muss. Ja, es muss ein vernünftiges Entwicklungskonzept geben. Man kann das nicht von heute auf morgen machen. Wenn ich mir anschaue, was Zement an CO2 emittiert, wenn es das herstößt, ist ein Riesenthema, weil da müsstest du auch forschen, wie geht das anders, welchen Baustoff nehme ich. Das ist alles ein bisschen komplex, aber ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man langfristig jetzt oder auch kurzfristig da einmal in das Thema geht. Aber, und ich glaube, das ist auch ein schwieriges Thema, es gibt wenig Spezialisten, die das können, die was da die Unternehmer auch führen können. Und das ist, glaube ich, was, wo man auch dran arbeiten muss.
Ja, wir machen gerade ein Projekt im BIM-Bereich, wo es halt um so Kreislaufwirtschaftsthemen geht und so. Und es gibt mittlerweile, oder es werden immer mehr Firmen dann jetzt am Markt kommen, die wirklich rein beraten. Also es gibt wirklich in Wien jetzt schon ein paar Firmen, die sind richtige BIM-Berater, die gehen her zu Großkonzernen und beraten die einmal, weil es ist einfach nur so viel Unwissen eigentlich da, was wir auch sehen, wenn du bei einem Industrieunternehmen bist. Es gibt nur viel, die sagen einfach, ein 3D-Plan ist gleich ein BIM-Plan, da geht es schon mal los. Das ist schon mal das Erste. Oder du musst es einfach generell mal abheben, dass sie ja verstehen, welche Unterschiede das da gibt und wie eigentlich die ganzen Voraussetzungen sind. Und da gibt es, wie du richtig sagst, schon jetzt ein paar spannende Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die einfach mal die Firmen generell mal abheben und denen erklären, was da es gibt, wie sie sich, sag einmal, zum Positionieren haben für die Zukunft. Und dann gibt es natürlich dann wieder Firmen, die unterschiedliche Sachen halt dann ausführen natürlich. Ja.
Ich glaube, es ist ein Informationsthema, es ist ein Ausbildungsthema, es ist ein Angebotsthema und BIM wird schon ewig lang diskutiert. Ja, also ich sage einmal, wenn du ein mittelständischer Architekt bist und du hast eine gewisse Klientel und ein gewisses Volumen, was du baust, es ist immer eine Frage vom Investment. Ja. Ich meine, das muss man auch mal sagen. Ein BIM-Techniker, der hochqualifiziert ist, ist ein Spezialist. Der kostet auch Geld, zu Recht. Und da, glaube ich, muss man auch mal ansetzen und muss halt die Leistung auch dementsprechend so verkaufen, ja, oder auch an den Mann bringen, dass die das auch alles finanzierbar ist. Und ich glaube, da sind wir auch noch einen Schritt weit weg, weil die Grundausbildung auf der Uni meiner Meinung nach im BIM auch nicht jetzt so ist, dass wenn der fertig ist, dass er der volle BIM quasi Spezialist ist. Das musste über viele, viele, viele Eigenentwicklungen und Eigeninitiativen lernen.
Ja, es gibt halt extrem viele so Schulungsmöglichkeiten jetzt, wo du halt dann wirklich als Planer und genau. als Architekt natürlich dann das einziehen kannst. Auf was du halt schauen musst, wie das geht. Da gibt es dann auch Zertifikate und so. Ich finde das recht gut. Da baut sich gerade in Wien was Gutes auf, wo es wirklich dann, wie soll ich sagen, so ein BIM-Hub geben wird in Wien, wo es halt anfangen, wenn Industrieunternehmen wirklich Informationen brauchen, dass es halt dann unterschiedliche Firmen geben wird, die einen, die nur Kreislaufwirtschaftskonzepte entwickeln, die anderen, die nur BIM beraten. Mhm. Solche Firmen wie wir, die halt digital erfassen und Pläne zeichnen und. Also da tut sich gerade ein bisschen was. Was mich noch interessieren würde, ist, wie siehst du Robotiksysteme? Ich weiß nicht, ob du dich mit dem schon mal auseinandergesetzt hast. Es gibt ja da so lustige Hunde, die natürlich gut fürs Marketing verwendet werden. Wie siehst du da das Thema? Glaubst du, dass in der Zukunft bei gewissen Projekten solche Robotiksysteme in Einsatz kommen, die dann vermessen, die dann erfassen, wo es vielleicht einige Kindern, wo vielleicht Menschen dann gar nicht mehr reingingen, wegen Verletzungsrisiken oder etc.?
Ich glaube einfach, dass KI, Robotics eine extreme Fahrt aufgenommen hat. Also da, wenn ich mal schaue, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, bin ich überzeugt, dass es wahrscheinlich auch Robotics geben wird, die halt in weiß nicht, Collector-Gängen, wo du nicht mehr rein kannst, wo du wirst durchfahren. Ja, das hat sicher auch Zukunft, weil ich glaube, dass das halt auch immer permanent ist und der Roboter wird nicht krank, der Roboter macht das, der Roboter ist immer da, der hat ein Kamerasystem, das ist bei Dunkelheit wahrscheinlich funktioniert. Das wird kommen, nur, was ich glaube ist, du musst das halt intelligent steuern, dass wenn du das machst, dass halt immer nur irgendwo jemand sagt, hey, das macht Sinn, das macht mit der Technologie, wo der Mensch noch dabei ist, Sinn. Da habe ich ein Baustell, wo ich jetzt, wie bei mir das war, wo du halt nicht unbedingt überall Platz gehabt hast, dass du halt da durchmarschierst. Das ist, glaube ich, ein Mittelding, wird sich entwickeln. Aber ja, ich bin überzeugt davon, kombiniert mit Drohnen, kombiniert mit, keine Ahnung, wie das ist, ob es ein Roboterhund ist oder was das auch immer sein wird. Ja, das wird, glaube ich, auf jeden Fall Zukunft, hat eine Zukunft, ja.
Lustig, dass du Drohnen sagst, das wäre jetzt nur die nächste Frage gewesen, genau. Also wir haben jetzt da schon unterschiedliche Drohnen immer wieder im Einsatz gehabt. Gestern habe ich total ein interessantes Gespräch gehabt, das Thema von einem Kunden, der gesagt hat, könnt ihr zum Beispiel abgehängte Decken, die machen wir auf und da kommt man ja so nicht gescheit rein. Ja. Habt ihr da eine Idee, wie man sowas vielleicht da drin erfassen kann, weil das ist vor 30 Jahren gebaut worden, wir wissen gar nicht mehr, wie die ganze TGA-Geschichte geht, wo das alles da hinläuft. Habt ihr eine Idee? Und dann habe ich halt mit ihm gesprochen und das ist ein Drohnenpilot und es gibt jetzt eine ganz neue Drohne für diese Information. Mit der werden wir das jetzt einmal testen. Die fliegt wirklich dann durch die abgehängte Decken durch. Die ist voll klar, die Drohne. Die hat sogar die Möglichkeit von einer 3D-Vermessung und Bildgenerierung. Und wenn du schon sagst, du glaubst ja, dass solche Sachen kommen, also das gibt es jetzt wirklich schon, die werden wir jetzt einmal testen die nächsten paar Wochen, weil ich es dann schon spannend finde, weil sonst ist es oft so schwierig, wenn du Bestandsgebäude hast, dass du irgendwo hinkommst, wenn du irgendwelche Mängel hast oder irgendwas umbauen möchtest. Ja.
Also ich glaube, Drohnentechnologie wird jetzt eh schon mehr eingesetzt, also im Facility Management werden Dächer immer begangen, die werden beflogen. Das Problem war immer nur bei den Drohnen, du hast immer ein Umfeld gebraucht, wo die Drohne stabil bleibt. Ja, du kannst nicht so einfach mit einer Drohne durch Industriehalle fliegen, das muss man kennen, das muss man verstehen, da muss die Technologie anders werden, da muss der Antrieb anders sein. Ich glaube einfach, da wird sich eh so schnell entwickeln. Ich denke mal, da gibt es Konzepte, die wahrscheinlich in Schubladen liegen, die dementsprechend gefördert werden. Das dreidimensionale Fliegen, die wird selbstständig irgendwann fliegen. Ich glaube gar nicht mehr, dass das steuern muss. Die wird einfach so intelligent werden, dass sie selber mit Abstandssensoren sich da durchfindet. Ja, ich glaube, da sind wir eh nicht mehr weit weg von dem. Ja. Und ja, digitalisieren ist die Zukunft und das merkst du einfach. Ja. Also ich glaube, dass das alles gemeinsam ein Riesenschritt nach vorne wird, wo die Bauwirtschaft auch, wenn sie es intelligent einsetzt, das gescheit macht, viel, viel profitieren wird davon.
Also das heißt für mich im Endeffekt, was du sagst, das ist effizienzsteigernd durch solche neuen Technologien im Endeffekt, dass man halt einfach die Prozesse und die Abläufe vielleicht verbessern kann, Arbeitsprozesse vielleicht erleichtern kann, Nachhaltigkeit kann man ein bisschen mehr vielleicht am Bau schaffen.
Also ich glaube einfach, dass, und das habe ich vorher schon gesagt, ich glaube, dass der Mitarbeiter auf der Baustelle von dem 2D-Plan, den er in seinen Baucontainer hängen hat, weggeht. Es gibt ja schon Konzepte, wo du halt mit einer VR-Brille Anleitung kriegst, da schaust hin und siehst genau, was du tun musst. Im Bau ist es so, es gibt komplexe Tätigkeiten und weniger komplexe Tätigkeiten. Ja. Es gibt Spezialisten und weniger Spezialisten. Nur wenn ich natürlich heute als Mitarbeiter sehe, wie schaut das fertig aus, wenn ich da hinkomme, ja, was muss ich denn tun, dann glaube ich ja, dass der schneller wird. Weil das Thema ist immer Anzeichner, Aufreißen, Zuber, Weg, Dani. Wenn ich sage, ja, das, fertig, der visualisiert das vor Ort, sagt, okay, das mache ich, hat einen Plan dazu und geht und macht's. Das ist, glaube ich, das, was nun kommen wird, weil dann auch vor Ort auf der Baustelle in die digitalen Daten, die ich vorher generiert habe, dann sicher ist, dann baue ich es und zum Schluss tue ich es nur mal vermessen, ob es dann so geworden ist, dann habe ich einen Kreislauf geschlossen. Und dann habe ich mit relativ wenig Aufwand ein unglaublich intelligentes Produkt. Und das, was ich ja langfristig nutzen kann. Das ist, glaube ich, das. Da sind wir nicht mehr weit weg.
Okay, spannend. Das heißt, Firmen, also Baufirmen, die wirklich wettbewerbsfähig sein wollen und in der Zukunft mehr machen wollen, sollten eigentlich auf den Zug aufspringen. Und wahrscheinlich werden es dann wieder so sein, die kleineren werden es vielleicht wieder ein bisschen verschlafen und die größeren, namhaften. Oder glaubst du, dass dann das umgekehrt ist, dass die kleineren oder mittelständischen Bauunternehmen vielleicht innovativer sind als wir auf die großen Riesen?
Ich glaube einfach, dass das, ich sehe das ein bisschen anders. Wenn ich einen Pool hätte, wenn ich halt eine kleine Baufirma, sagen wir mal mittelständische Baufirma bin, und ich gehe hier und sage, schau her, ich habe das Problem, dann gibt es einen Pool, da rufe ich dann die an und sage, du pass auf, ich habe das und das Problem oder die Vorgabe, kannst du mir das machen oder nicht? Und wenn der externe Dienstleister kommt und dem das so vorbereitet, dass er es machen kann und er weiß, was das ihm kostet und kann die Kosten implementieren in sein Projekt, weil er dann sagt, mein Vorteil ist ja der und der, und dann hat das schon einen Sinn, weil es gibt ja verschiedene Pakete. Ich muss ja nicht das Megapaket kaufen, es reicht ja für mich, wenn ich mir das genau abgestimmt mache. Nur, das ist natürlich auch noch zu entwickeln. Und ja, die Großen sind dahinter, also alle großen Baufirmen, weiß ich, die haben BIM-Abteilungen sitzen, da sitzen 100 Leute, die praktizieren das. Wenn du für die öffentliche Hand bauen willst, musst du sowieso im BIM sein, da bist du eh schon längst ausgeschlossen, wenn du das nicht leisten kannst. Und ich glaube, das muss man bewusst machen, den Planer bewusst machen, den Architekten bewusst machen, ja, der eigentlich immer von sich so überzeugt ist und eh alles glaubt, das passt. Ich glaube einfach, dass der Kunde einfach auch, also ich sehe mich als Dienstleister und ich möchte, dass mein Kunde versteht, was er kriegt und wie es geht. Und das Tool, das war für mich natürlich das Einfachste vom Einfachen. Ja. Dann brauche ich nicht mehr akquirieren gehen, dann kommen von selber zu mir.
Ja, okay. Ja, voll spannende Ansichten. Darum habe ich dich auch eingeladen, weil das einfach immer total spannend ist, was du so erzählst und wie du dir das siehst. Zum Schluss haben Sie mir überlegt, dass wir unseren Partnern und Freunden immer 7 Fragen stellen, dass vielleicht die Hörerinnen draußen noch ein bisschen in Harald ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. Ich frage dich da jetzt ganz einfach und du musst einfach ganz schnell antworten.
Okay.
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Mittlerweile Frühaufsteher.
Okay. Sachertorte oder Apfel?
Sachertorte.
Sneakers oder Budapester?
Ja, Sneakers.
Okay. SUV oder Sportwagen?
Beides.
Ah, das ist eine gute Antwort. Bier an der Bar oder Laufen?
Bier an der Bar.
Buch oder Kinoleinwand?
Buch.
Urlaub am Wörthersee oder Malediven?
Urlaub am Wörthersee.
Ja, okay.
ja, gemeine Fragen. Ja.
Sind die gemein?
Naja, ich weiß nicht, gemein. Es ist so, ja, interessanterweise, bald aufstehe, kann ich was dazu sagen. Wer das Buch der 5 Uhr Club gelesen hat, weiß, dass 5 Uhr aufstehen eine interessante Sache ist.
Das stimmt, ja.
Es wechselt. Ich meine, nicht immer nur Bier und ein paar. Ich gehe ja laufen. Also laufen nicht, aber Sport ist schon ein Thema. Ich finde es spannend, weil, ich bin gespannt, was die anderen sagen. Ich bin ja der Erste, der das erzählt hat.
Richtig.
Die Antworten wären, also schauen wir, wie die Statistik ausfällt zum Schluss.
Ich bin auch gespannt. Du, Harald, nochmal danke, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Erster Podcast war total super. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Also ich habe gerade nachgeschaut, wir sind wirklich gut am Weg. Ja, danke nochmal und bis bald.
Ja, lieber Arnold, herzlichen Dank, dass ich sozusagen der Erste sein durfte, mit dem du gesprochen hast. Das freut mich sehr und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich bin überzeugt, dass ihr der richtige Partner für alle Planarchitekten am Bausatz, die diese Lösungen liefern werden, die wir alle gerne hätten und brauchen. Danke dir.
Danke.
Loom and Friends bedankt sich fürs Zuhören. Wir freuen uns über deine positive Bewertung auf Google, Spotify und iTunes. Weitere Infos findest du auch online unter loom.at, LinkedIn und Facebook. Bleib mit uns in Verbindung. Danke für dein Interesse. Und denk daran, wer Lösungen sieht, wird glückliche Kunden ernten. Bis zur nächsten Folge.